Die Omnibusverordnung der EU stellt im Moment zweifellos einen wichtigen und bedeutenden Schritt in Richtung Bürokratieabbau und Vereinfachung der Unternehmen dar. Und viele Betriebe haben zweifelsohne auf eine solche Reform gewartet, um die administrativen Hürden zu verringern und sich auch stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Bürokratieabbau klingt gut und die EU hat's auch begriffen. Gerade beim Thema Nachhaltigkeit, CSRD-Pflichten heißt es ja formell, dass man da vielleicht ein bisschen abrüsten sollte. Dafür gab es Ende Februar die große Omnibusverordnung der EU-Kommission, also dass nur noch Firmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden direkt unter diese Pflichten fallen. Naja, heißt das denn wirklich, dass auch die kleineren Unternehmen nichts mehr zu tun haben damit? Darüber spreche ich jetzt mit Eve Bangemann, die ich seit einiger Zeit kenne. Bei EY war sie schon für vieles zuständig und jetzt hat sie einen großen Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeitsreportings. Hallo Frau Bangemann, ich grüße Sie.
Hallo.
Ja, wie beurteilen Sie denn die Omnibusverordnung von Ende Februar der EU? Also das klingt ja erstmal nach einer großen Erleichterung für sehr viele Unternehmen. Gibt's dann aber?
Ich würde an der Stelle gerne mal einen kurzen Blick zurückwerfen auf den EU-Green Deal. Damals wurde ja ein sehr ambitionierter Transformationsplan beschlossen, der dadurch zustande kam, weil festgestellt wurde, dass das freiwillige Handeln von uns allen, aber vor allem der Unternehmen ja nicht ausreichend war. Und in der Folge des EU-Green Deals ist eine ganze Reihe an Regulatorik entstanden, wie die Taxonomie, CSRD, ESRS, CS3D und ich könnte gerade so weitermachen. Das alles in extrem kurzer Zeit. Und das wiederum hat ja eine sehr große Anzahl an Kritikern auf den Plan gerufen, die berechtigterweise gesagt haben, das führt zu einer hohen bürokratischen Belastung und behindert die Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Und somit würde ich die Frage beantworten, die Omnibusverordnung der EU stellt im Moment zweifellos einen wichtigen und bedeutenden Schritt in Richtung Bürokratieabbau und Vereinfachung der Unternehmen dar. Und viele Betriebe haben zweifelsohne auf eine solche Reform gewartet, um die administrativen Hürden zu verringern und sich auch stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
Das ist doch schon mal was, aber vielleicht nochmal auch definitorisch, wie genau sehen denn die Erleichterungen jetzt aus, die mit der Omnibusverordnung sozusagen beschlossen wurden und was müssen wir da bedenken?
Die Erleichterungen betreffen hauptsächlich kleinere und mittlere Unternehmen, die von den umfangreichen Meldepflichten und bürokratischen Auflagen oft überfordert sind und durch die Verordnung werden nun oder sollen nun Berichtspflichten vereinfacht oder sogar abgeschafft werden. Ich würde mal ganz kurz durchführen, was bisher passierte. Also am 26.02. wurde das erste Omnibus-Paket veröffentlicht. Und das besteht im Grunde aus zwei Richtlinien. Die erste Richtlinie verschiebt den Anwendungszeitraum für die sogenannte zweite und dritte Welle. Das sind die großen, nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen und die kleineren kapitalmarktorientierten Unternehmen. Also für die Unternehmen der ersten Welle, also die großen börsennotierten Kapitalunternehmen, trifft das nicht zu. So, und für die zweite und dritte Welle wird die jetzt aktuell in 25 beziehungsweise 27 hätten in 25 berichten müssen, wird die Anwendung für die zweite Welle auf 27 verschoben und für die kapitalmarktorientierten Kleinen von 2026 auf 2028. Und die CS3D, also Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz international, wird auf Juli 2027 verschoben. Die zweite Richtlinie, die beschäftigt sich jetzt mit inhaltlichen Änderungen und dem persönlichen Anwendungsbereich. Und wird diese Wellen, die ich gerade genannt habe, abschaffen, sodass die CSRD nur noch für große kapitalmarktorientierte Unternehmen Anwendung finden soll. Was sind das für Unternehmen? Das sind solche mit 25 Millionen Bilanzsumme, 50 Millionen Umsatz, wie wir es aus dem HGB kennen. Aber, und das ist ein großer Unterschied, mehr als 1000 Mitarbeitende haben. Und was sich auch noch inhaltlich ändern soll, ich finde, das ist gerade für die kleineren Unternehmen wichtig, es soll der sogenannte Value Chain Cap jetzt in die CSRD aufgenommen werden. Dazu soll es einen neuen Standard geben. Was bedeutet das? Darin sollen im Grunde Mindestanforderungen für kleinere Unternehmen definiert werden, die sich in der Wertschöpfungskette der verpflichteten Unternehmen befinden und soll dann halt eben regeln, was diese Unternehmen zu berichten haben, sodass es dafür halt auch Klarheit und einen Standard gibt.
Wo stehen wir bei dem Prozess gerade ganz genau?
Da kann ich sagen, dass die erste Richtlinie bezüglich Anwendungszeitraum die erste Hürde genommen hat. Also im Parlament wurde beschlossen, dass dieses Stop the Clock, nennt man das, diese Zweijahresverschiebung genehmigt werden soll. Wir warten jetzt noch ab, dass der Rat das genehmigen wird. Und im zweiten Quartal diesen Jahres werden dann noch Vereinfachungen zur EU-Taxonomie dazukommen, die dann relativ schnell anwendbar sein sollen, ab dem 1.1.26. Und ganz entscheidend für die inhaltlichen Vereinfachungen der CSRD hat die EFRAG jetzt schon den Auftrag erhalten, die CSRD zu überarbeiten, also zu vereinfachen und das schon bis zum 31. Oktober. Also eine ganze Menge. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht überfordert, aber man sieht, da wird wirklich hart gearbeitet und es ist ernst zu nehmen, diese Pakete.
Okay, also dann haben wir den Bereich, was reportet werden muss rund um Nachhaltigkeit, ESG. Was sollten denn Unternehmen aus Ihrer Sicht, die auch vielleicht nicht müssen, eventuell da schon investieren und naja, angehen, damit sie vielleicht auch Vorteile am Markt haben, auch wenn sie, wie gesagt, nicht reportingpflichtig sind direkt?
Also ich hatte ja eingangs gesagt, dass der EU-Green Deal zustande kam, um die Unternehmen zum Handeln zu bewegen. Und dieses Ziel dürfen wir meiner Meinung nach nicht aus dem Auge verlieren, weil der Klimawandel wird weitergehen, unabhängig von unseren Diskussionen über Regulatorik und ist davon also quasi unbeeindruckt. Und aus diesem Grund ist meine Antwort ganz klar ja. Und um das ein bisschen genauer auszuführen, aus meiner Sicht, jeder verantwortungsbewusste Unternehmen hat Interesse am Fortbestand und der positiven Weiterentwicklung seines Unternehmens. Und das setzt natürlich voraus, dass finanzielle Risiken, die die Geschäftstätigkeit negativ beeinflussen könnten, frühzeitig erkannt werden sollten und gemanagt werden. Und dann macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, es darauf ankommen zu lassen, dass Einkaufspreise überraschend steigen, weil zum Beispiel Ernte durch Unwetter, Insektensterben und damit mangelnder Früchte einbricht oder eine Versicherung Policen kündigt, weil der Standort für das Unternehmen des Zulieferers aus deren Sicht nicht mehr wirtschaftlich versicherbar ist. Zum Beispiel, weil der Standort in dem Risikogebiet für Überschwemmungen oder vielleicht Wasserstress liegt. Und solche Risiken können ja gerade durch Klimarisikoanalysen, Biodiversity Assessments frühzeitig erkannt und bewertet werden. Und deshalb bin ich halt eben so klar der Meinung, dass nur damit auch die langfristige Resilienz von Unternehmen, egal welcher Größenordnung und vielleicht gerade im Mittelstand, generationenübergreifend für die Zukunft gesichert werden können.
Ich frage mal ganz platt, haben denn Unternehmen, die bei ESG einiges schon vorweisen können an Handlungen, an Maßnahmen, auch Finanzierungsvorteile am Markt bei den Geldinstituten?
Also das ist im Grunde die logische Konsequenz von dem, was ich ausgeführt habe. Was wir ja wissen, ist, dass Banken, Ratingagenturen, PE-Häuser eigene Kriterien entwickelt haben, die sich auch an den CSRD orientieren, um halt eben Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Und was ich auch sagen kann, vielleicht an dieser Stelle nochmal ergänzend, ist, dass wir ja nicht in der EU allein sind. Wir schauen da immer drauf, aber wenn wir jetzt mal über den Tellerrand hinaus gucken, China, Indien, Australien, Japan, und ich könnte gerade so weitermachen, haben ja ähnliche landesspezifische Regelungen, die sehr nah auch an der CSRD nicht orientiert sind, aber damit vergleichbar sind. Und auch die internationalen Nachhaltigkeitsstandards, die ISSB, legen zum Beispiel den Wert auf die finanzielle Materialität und damit die finanziellen Risiken. Und das ist doch genau das, was dann die finanzgebenden Institute interessiert. Die wollen halt eben einschätzen, wie hoch ist ihr Risiko, Mittel bereitzustellen. Und danach werden sich halt eben auch die Kosten orientieren.
Logisch. Und wenn sich jetzt ein KMU oder ein mittelgroßes Unternehmen entscheidet, ich will schon irgendwie Nachhaltigkeitsberichterstattung machen, gibt es ja diesen sogenannten VSME-Standard. Ich buchstabiere es mal auf Deutsch, auch wenn eine englische Abkürzung dahinter steckt. Halten Sie davon was oder ist das ein Mittel, wo man sich dran orientieren sollte?
Ich halte persönlich den Standard für sehr zielführend und wir empfehlen den auch in Diskussionen, insbesondere im Mittelstand. Und wichtiges Argument ist erstmal, was, glaube ich, stark überzeugt. Es wird ja immer von 1600 Datenpunkten, die die CSRD erwarten würde, muss man auch Klammer auf Klammer zu sagen, am Ende scoped das jedes Unternehmen selbst. Aber dieser VSME-Standard, da wird halt eben nur auf 85 Datenpunkte abgestellt. Und das sind vor allem diejenigen, die heute bereits, wie man das halt weiß, mit überschaubarem Aufwand erhoben und auch vor allem qualifiziert und quantifiziert werden können. Weil das sind im Wesentlichen Datenpunkte im Umweltbereich, wo es das größte Wissen und die größte Konkretisierung heute gibt. Und was ich außerdem vorteilhaft an dem Standard finde, ist, dass er die Kunden ein Stück weit dazu hinbewegt, sich zu einem Mindestmaß mit dieser Identifikation von insbesondere jetzt mal finanziellen Risiken und deren Bewertung und Management zwingt ein Stück weit. Und vor allem auch die Kunden adressiert, die im Business-to-Business-Kontext unterwegs sind, weil da sollten wir auch immer drauf achten, alle großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, die weiterhin in der ersten Welle, ne, nach den CSRD ohnehin verpflichtet sind, die müssen ja auch Informationen von ihren Zulieferern in der Lieferkette mit einbeziehen. Und da ist es natürlich wichtig, gerade für mittelständische Unternehmen darauf vorbereitet zu sein, um natürlich auch weiterhin als Zulieferer sicher gelistet zu sein und gute Konditionen zu erhalten, aber natürlich auch damit gleichzeitig noch das Mindestmaß an Risikomanagement in ihrem Unternehmen halt eben auch einzuführen.
Yves Bangemann von EY, vielen Dank. Das waren ganz viele Informationen und ja, da wissen wir mehr und sind gespannt, wie das weitergeht. Dankeschön.
Ganz vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.